ARD.
Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.
Klare Worte von Bundeskanzler Scholz. Er hat sich Kritik aus den USA an Deutschland und Europa verbeten. Stichwort Meinungsfreiheit. Was genau er damit auf der Münchner Sicherheitskonferenz gemeint hat, dazu gleich mehr.
Wichtiges Thema an Tag 2 auf der Konferenz ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Präsident Selenskyj hat nochmal eindringlich vor Russland gewarnt, um Unterstützung der westlichen Verbündeten geworben und die EU aufgerufen, mehr Stärke zu zeigen.
Außerdem blicken wir auf den Gazastreifen. Dort haben die Hamas und der Islamische Dschihad 3 weitere israelische Geiseln freigelassen. Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio ist Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo, auch von mir.
Wir schauen natürlich heute auf die Sicherheitskonferenz in München und da gibt es ja das eine große Thema, die Rede von US-Vizepräsident Vance gestern, für viele der große Aufreger. Und dann natürlich die Reaktion von Bundeskanzler Scholz heute darauf. Aber erstmal meine Frage, was hat Vance überhaupt gesagt? Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz zusammenfassen.
Ja, Vance hat in seiner Rede gestern davon gesprochen, dass die Meinungsfreiheit in Europa eingeschränkt würde. Zum Beispiel wegen Ermittlungen zu Kommentaren in sozialen Netzwerken. So würden unliebsame Standpunkte sozusagen unterdrückt. Und er hat sich auch gegen Brandmauern gegenüber bestimmten Parteien ausgesprochen. Ohne Parteien zu nennen, aber gemeint war natürlich die AfD. Außerdem hat der amerikanische Vizepräsident vor Gefahren durch unkontrollierte Massenmigration nach Europa gewarnt und in diesem Zusammenhang auch auf die Gewalttat in München hingewiesen.
Und wie hat Scholz dann heute darauf reagiert?
Scholz hat vor allem auf Vance Kritik an der Meinungsfreiheit in Europa reagiert. Der Kanzler hat ihn im Prinzip recht harsch zurechtgewiesen und die Äußerungen des US-Vizepräsidenten als Einmischung in den deutschen Wahlkampf zurückgewiesen. Wir können mal reinhören, was Scholz genau dazu gesagt hat.
Die AfD ist eine Partei, aus deren Reihen heraus der Nationalsozialismus und seine monströsen Verbrechen, Menschheitsverbrechen, wie sie in Dachau geschehen sind, als Vogelschiss der deutschen Geschichte verharmlost werden. Ein Bekenntnis zum Nie wieder ist daher nicht mit der Unterstützung für die AfD in Einklang zu bringen. Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie, in unsere Wahlen und in die demokratische Meinungsbildung eingreifen. Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst. Unsere heutige Demokratie in Deutschland und in Europa gründet auf der historischen Gewissheit, dass Demokratien von radikalen Antidemokraten zerstört werden können. Deshalb haben wir Institutionen geschaffen, die unsere Demokratien wehrhaft machen gegenüber ihren Feinden und Regeln, die unsere Freiheit nicht einengen, sondern schützen.
Und worüber hat Scholz noch gesprochen? Was waren so die Kernaussagen?
Also Scholz' Rede war im Grunde genommen zweigeteilt. Zum einen war es klar, dass er sich zu Vance äußern musste und dann ging es natürlich auch um das Thema Ukraine. ARD-Korrespondent Eckhard Querner ist in München dabei und hat sich Scholz' Rede angehört.
Scholz hat gesagt, er sei froh, dass die USA die souveräne Unabhängigkeit der Ukraine bekräftigen würden, aber mit Hinblick auf die Gespräche zwischen Trump und Putin am vergangenen Mittwoch, wo die Europäer nicht involviert waren und auch die Ukraine nicht, da hat Scholz gesagt, ein Diktatfrieden werde niemals unsere Unterstützung finden. Also er macht nochmal ganz deutlich, dass die Europäer, aber auch die Ukraine einbezogen werden müssen in die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Und dann ging es aber weiter, dass er deutlich gemacht hat, dass die Europäer, dass Deutschland die Ukraine auch weiterhin unterstützen wird, militärisch natürlich, mit finanziellen Mitteln und, wichtiger Punkt, über den Waffenstillstand, der irgendwann kommen könnte, hinaus. Und es ging bei ihm in der Rede auch ganz wichtig um das NATO-Ziel von 2% der Verteidigungsausgaben, die die europäischen NATO-Partner leisten sollen, dass über diese 2% hinaus der Europäische Stabilitätspakt gelockert werden darf. Das heißt, die europäischen NATO-Länder sollen Schulden machen. Darüber müsste man jetzt mit den europäischen Kollegen sprechen.
Okay, ich würde aber gerne noch mal auf die Reaktion zur Rede von Vance kommen. Die von Scholz darauf war ja wie gewohnt trocken, aber deutlich. Aber man muss ja auch sagen, dass das gestern allgemein für viel Aufregung gesorgt hat.
Ja, genau. Auch Eckart Querner hat den Eindruck, dass die Rede von Vance noch stark nachhallt.
Ja, die Rede ist nach wie vor hier auch auf den Gängen, in den Fluren des Bayerischen Hofs, des Konferenzhotels ganz, ganz wichtig. Beobachter sprechen sogar schon von einem Ende des transatlantischen Verhältnisses. So stark hat diese Rede hier gewirkt, dieser Bruch sozusagen den Europäern vorzuwerfen. Hier herrsche keine Meinungsfreiheit mehr und es sei eine Bedrohung. Das hat ja heute Präsident Trump auch noch mal wiederholt. Die Empörung ist wirklich groß. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat gesagt, Vance versucht hier einen Streit anzuzetteln, aber man habe kein Interesse daran, einen Streit mit Freunden anzuzetteln. Also einerseits deutliche Abgrenzung von dem, was die amerikanische Administration hier gestern geboten hat, und gleichzeitig noch ein bisschen die offene Hand ausgestreckt, damit das transatlantische Verhältnis nicht zu einem Ende oder zu einem starken Bruch kommt.
Lob für den US-Vizepräsidenten gab es ja von Alice Weidel von der AfD. Andere deutsche Politiker, wie zum Beispiel CDU-Chef Merz, haben die Rede in weiten Teilen zurückgewiesen. Und wie wir vorhin gehört haben, hat der Bundeskanzler ja so sinngemäß gesagt, dass demokratische Angelegenheiten hier bei uns von uns geregelt werden. Ich frage mich jetzt aber halt, wie viel Gewicht solche Aussagen von Scholz noch haben, beziehungsweise welche Rolle er noch für die Amerikaner spielt, jetzt gut eine Woche vor der Bundestagswahl.
Ich denke, die Frage muss man sich tatsächlich stellen. Es ist ja so, dass es wohl Versuche gab, ein Treffen zu organisieren zwischen dem US-Vizepräsidenten und Kanzler Scholz. Von beiden Seiten gab es aber die Information, dass man keinen Termin finden konnte. Vance hat sich dann aber mit Außenministerin Baerbock und außerdem mit Friedrich Merz und Alice Weidel getroffen. Das sind natürlich deutliche Zeichen.
Nach Scholz hat ja dann der ukrainische Präsident Zelensky auf der Sicherheitskonferenz gesprochen. Was waren bei ihm so die Highlights?
Seine zwei Kernbotschaften waren, Europa müsse jetzt mehr Stärke zeigen gegen Russland, denn der russische Präsident Putin verstehe ja nur diese Sprache. Und mit Blick auf die USA hat Zelensky gesagt, man könne nicht mehr darauf setzen, dass Amerika Europa unterstütze, weil es das ja immer getan habe. Klar sei, dass Präsident Trump keine schwachen Freunde möge. Nach Einschätzung unserer Korrespondentin Rebecca Barth ist die Rede des ukrainischen Präsidenten bei dem hochkarätigen Publikum gut angekommen.
Mr. Zelensky.
Der erntet schon vorab langen Applaus und setzt dann an zu einem ambitionierten Aufruf für ein vereintes und starkes Europa, immer wieder unterbrochen vom Applaus aus dem Publikum. Jeden Tag greife Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen an, erinnert Zelensky und warnt.
But that's not all. This year Moscow plans to create.
Aber das ist nicht alles. In diesem Jahr plant Moskau die Schaffung 15 neuer Divisionen, zusammengerechnet 150.000 Soldaten. Das ist mehr als die Armeen der meisten europäischen Länder. Jede Woche eröffnet Russland neue Rekrutierungsbüros. Doch Zelensky belässt es nicht bei apokalyptischen Szenarien und deutlichen Warnungen. Er liefert eine positive Version eines zukünftigen Europas, auch ohne den Schutz der USA, die ihre Abkehr vom traditionellen transatlantischen Verhältnis in den vergangenen Tagen deutlich gemacht hatten. Er glaube an Europa, sagt Zelensky, und fordert die europäischen Partner auf, endlich zu handeln. 3 Jahre Angriffskrieg haben die Basis gelegt für eine vereinte europäische Armee. Und während wir jetzt diesen Krieg kämpfen und die Grundlage bilden für Frieden und Sicherheit, müssen wir die Streitkräfte Europas schaffen, sodass Europas Zukunft ausschließlich von Europäern abhängt und Entscheidungen über Europa auch in Europa getroffen werden. Es scheint, als seien es genau jene Worte, auf die so viele Beobachterinnen und Beobachter auf den Gängen der Sicherheitskonferenz in den vergangenen Tagen gewartet hatten.
Dann lass uns jetzt doch zur Lage im Nahen Osten kommen. Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben wieder israelische Geiseln freigelassen. Aber das stand ja tagelang auf der Kippe.
Genau. Anfang der Woche hatte die Hamas noch damit gedroht, bis auf Weiteres keine Geiseln mehr freizulassen. Und das mit angeblichen Verstößen Israels gegen die Waffenruhevereinbarung begründet. Israel wiederum hat dann damit gedroht, den Krieg im Gazastreifen wieder aufzunehmen, wenn die Geiseln am Wochenende nicht freikommen. Jetzt hat es also doch geklappt. 3 weitere Israelis sind frei, im Austausch gegen mehr als 300 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Unsere Korrespondentin aus Tel Aviv, Bettina Meyer, berichtet über die Wiedersehensfreude, Trauer und auch über die Frage, wie es nun weitergeht.
Weinend fallen sich Sagi Dekelchen, seine Mutter, sein Vater und Sagis Frau Neomit in die Arme. Meine Liebe, du bist mein Held, weint Neomit, die ihren Mann nach 15 Monaten geiselhaft in Gaza in die Arme schloss. Sie war schwanger, als sie dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober nur knapp entkam. Ihre 3. Tochter brachte sie zur Welt, als ihr Mann eine Geisel war. Weißt du, wie du sie genannt hast, als sie noch nicht geboren war? Shachar Mazal. Perfekt, antwortet Zagi. Zum ersten Mal seit seiner Freilassung lacht der 36-Jährige, den die Hamas aus dem Kibbutz Ne'oz entführte. Wiedersehensfreude auf der einen, Trauer und Sorge auf der anderen Seite. Neben Sagi kamen Yair Horn und Sascha Trufanov frei. Horns Bruder Itai bleibt eine Geisel in Gaza. Trufanov erfuhr erst jetzt, dass sein Vater den 7. Oktober nicht überlebte. Auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv fieberten hunderte Menschen vor Leinwänden mit. Jubel nach der Freilassung der 3 jungen Männer aus Ne'oz. Dann stellte sich so mancher Fragen. Zum Beispiel Michael Zimmermann aus Tel Aviv. Wir sind erleichtert und glücklich, aber wir wären glücklicher, wenn alle Geiseln freigekommen wären. Jede Woche gibt es Probleme. Wie viele kommen frei, wie viel nicht? Was passiert mit ihnen in den Tunneln der Hamas? Abgemagert sehen die 3 Geiseln aus, als sie über eine eigens gebaute Bühne in Khan Yunis gehen, wo die Hamas die Geiselübergabe als Straßenfest des Terrors inszenierte. Yair Horn humpelt. Zum Abschied gibt es Geschenktüten und einen Pokal, den Horn bekommt, bevor er vor einer schaulustigen Menge und hunderten bewaffneten Terroristen eine Dankesrede halten muss. Anwohnerin Mariam Al-Astal war dabei. Sie sagte einer Nachrichtenagentur: Ich bin stolz, wenn ich die Menge sehe. Heute haben wir Netanyahu gedemütigt. Trotz allem, was passiert ist im Krieg, haben wir ihn gedemütigt und stehen da mit erhobenem Haupt. Wir werden niemals vor ihm knien. Eines macht die Hamas mit ihren Inszenierungen bei den Geiselübergaben deutlich: Sie will Gaza weiter kontrollieren. Eine Entvölkerung, so wie es US-Präsident Trump vorschlägt, lehnt die Terrorgruppe ab. Sie druckte eine Nachricht auf Plakate in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen: Keine Migration außer nach Jerusalem. Netanyahu antwortet schriftlich. Nach Versuchen der Hamas, die Waffenruhe zu verletzen, bereite sich Israel auf das vor, was als nächstes kommt. Ich denke, dass die Regierung, vor allem Netanyahu, in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen muss. Entscheiden wir uns für die Geiseln oder gehen wir in einen Krieg ohne absehbares Ende? Sagt der frühere Ex-General der israelischen Streitkräfte Israel Ziv. Im Gegenzug für die Freilassung der 3 jungen Männer am Samstag hat Israel nun 369 palästinensische Häftlinge freigelassen. 36 von ihnen haben lebenslange Haftstrafen. Wie es weitergeht, hängt davon ab, ob die Kriegsparteien nun wirklich ernsthafte Verhandlungen für eine 2. Phase der Waffenruhe voranbringen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine am Sonnabend. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe des Podcasts gibt's morgen Abend. Bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende.